B-Western-Sherries, der Podcast, wir alle Western lieben. Howdy und hello zu einer weiteren Folge von den B-Western-Sheriffs. Heute haben wir uns auch mal wieder einen Film vorgenommen, was auch sonst. Und dieser Film heißt Ride Lonesome oder auf Deutsch auf eigene Faust. Und natürlich bespreche ich diesen Film auch wieder nicht alleine, denn an meiner Seite ist wieder mein Papa. Hallo und herzlich willkommen, Papa.
Ja, so, das ist so. Ich bin auch wieder dabei. Hallo, Freunde billiger Western.
Wie immer sehr enthusiastisch am Anfang, aber er steigert sich ja immer im Laufe der Folgen, deswegen könnt ihr euch drauf freuen, wenn er gleich on fire ist. Genau, wir reden heute über Ride Lonesome, einen Western von 1959. Ich mag ja diese alten Zahlen, ne? Diese alten 50er-Jahre-Nummern, Mark 56 hatten wir jetzt schon, 59 sind wir heute.
Ich glaube, 58 bin ich geboren.
Das war vor Dobbs, glaube ich, war von 58, ja. Genau. Also einen echten Western-Klassiker aus dem B-Western-Kosmos, sage ich mal, unter der Regie von Bud Boettiger. Wir haben es extra nochmal geübt und natürlich dem Gesicht der B-Western. Ich glaube, A-Western hat er wirklich nie gemacht, Randolph Scott. Ja. Und warum haben wir uns diesen Film rausgesucht für heute?
Eigentlich mochten wir beide Randolph Scott nicht besonders. Wir nannten ihn abfällig Gipsgesicht, aber...
Aber er hat uns im Laufe der Jahre tatsächlich überzeugt, weil er wirklich ein echt ein tolles Gesicht hat für solche Filme und wir uns auch echt gesagt haben, ja, komm Randolph Scott, gib ihm eine Chance. Wir haben ihm eine Chance gegeben, vor einigen Jahren schon und finden echt die ganzen Filme toll. Du hast dir die ganzen Filme auch wirklich gekauft. Ich glaube, du hast alle Filme, die zum sogenannten Renoon Circle oder Cycle gehören. Und das wollen wir vielleicht am Anfang so ein bisschen erklären. Was ist der Renoon Cycle und warum heißt das so und was zeichnet diese Filme aus, die vor allem ja zwischen Randolph Scott und Bud Boettiger, dem Regisseur, entstanden sind. Die haben diese Filme alle zusammen gedreht. Was war daran so besonders? Das weißt vor allem du, Papa.
Ja, der regelmäßige Hörer dieses Podcasts, der weiß, wie ich Western gucke, also meistens verteilt auf drei Abende, was dazu führt, dass ich die Handlungen auch gerne schon mal durcheinander werfe. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf was anderes. Also die Geschichten, dazu kommt eben, dass die Geschichten sehr, sehr einfach sind. Allesamt sehr einfach. Ist also für mich jetzt erschwerend, da einzeln auf die verschiedenen Handlungen einzugehen. Ich fasse dann also mal zusammen. Also liegt aber, wie gesagt, nicht nur an meiner Sehgewohnheit, sondern liegt auch daran, dass es immer, immer um einen einsamen, zerstörten Mann geht. Seelisch zerstörten Mann, der sich, um wieder ins seelische Gleichgewicht zu kommen, der sich unbedingt rächen muss. Ja. Also irgendjemand, meist, ich glaube, auf jeden Fall seine Frau, dafür kann ich jetzt bürgen, und verschiedene andere Mitglieder, Familienmitglieder, die dann sehr nahe standen. Auch ja. Die wurden alle hingemeuchelt und er muss die rächen, das ist diesen Geschichten gemeinsam. Und was das Äußerliche angeht, gibt es da auch viele Ähnlichkeiten. Das spielt wirklich, was wir beide ja auch besonders mögen, am Phänomen der B-Western. Das ist alles draußen in der Natur gedreht, in großartiger Kulisse. Das ist all diesen Filmen gemeinsam, damit weiß man auf den ersten Blick, ja, das kenne ich, hier fühle ich mich zu Hause, das habe ich schon gesehen, das ist ein Boettiger-Film aus dem sogenannten Renown-Zyklus, der Name kommt, setzt sich zusammen aus Randolph und Harry Joe Brown, die beiden waren die Produzenten und das Ganze wurde verlegt von Columbia.
Genau, also das ist im Prinzip zu diesem Renoon Cycle oder Zyklus gehört eben auch der Film, den wir heute besprechen, Ride Lonesome oder eben auf Deutsch auf eigene Faust. Zu diesem Zyklus gehören aber noch ein paar andere Filme, die haben wir natürlich uns auch mal rausgesucht und das sind unter anderem die bekanntesten Werke und die sind auch immer unter der Regie von Bud Boettiger entstanden, müsst ihr wissen, und immer mit Randolph Scott als Hauptdarsteller. Ja. Das waren dann Seven Men from Now von 1956, The Tall T von 57, also ihr merkt auch jedes Jahr einen Film, Decision at Sundown, das war 1957, und eben Ride Lonesome von 1959. Und damit kommen wir trotz Dyskalkulie, glaube ich, auf 1, 2, 3, 4 Filme, die sie zusammen gedreht haben. Fünf sogar. Comanche Station von 1960 gehört auch noch dazu, genau. Also diese fünf Filme sind eben, wie mein Vater gerade auch schon erklärt hat, immer mit derselben Story. Es gibt immer einen einsamen Mann, der auf Rache aus ist, weil entweder seine Frau von Gangstern getötet wurde, von Banditen, oder der Sohn oder irgendein Familienmitglied auf jeden Fall. Das ist diesen Film allen gemein und sie wurden eben auch alle in so einer sehr kargen Landschaft gedreht, wie ich auch gelesen habe, immer in derselben Wüste von Kalifornien wurden diese Filme gedreht. Ja, fast immer.
Ja, und wenn man dann den Überblick behalten will, dann fällt das aber auch aus dem dritten Grund noch schwer. Mein Sohn hat extra die englischen Titel vorgelesen, die deutschen, die sind also so derart beziehungslos zum Geschehen und auch zum, wenn wir davon sprechen wollen, vom Sinn dieser Filme. Also auf eigene Faust, das sagt einem jetzt gar nichts, so könnte jeder andere Western oder auch jeder andere Film auch heißen. Also wenn man da so deutsche Filmtitel hat wie Morgens geht die Sonne auf und der nächste Film heißt Abends geht die Sonne unter, dann hilft das auch nicht, da den Überblick über die unterschiedlichen Filme zu behalten.
Ne? Ja. Das ist absolut so. Und wir wollen vielleicht, bevor wir jetzt auf die Handlung dieses Films noch genauer eingehen, auch so ein bisschen erstmal damit einsteigen, was das Besondere auch war, diese besondere Beziehung eben zwischen Randolph Scott und Bud Boettiger. Also sie hatten wirklich eine außergewöhnliche Zusammenarbeit in diesen 50, also in den Mitte 50er Jahre bis 1960 eben, haben die diese ganzen Filme zusammen produziert, die wir gerade schon erwähnt haben. Und was die beiden so verbunden hat, war, glaube ich, so eine Faszination, wie ich gelesen habe, für diese rauen, moralisch ein bisschen komplexeren Helden, die sich eben aber immer auf die Seite des Guten auch geschlagen haben, obwohl sie manchmal mit eher, sag ich mal, ja, so finsteren Absichten ihre Pläne verfolgen. Und das vielleicht auch so als Einstieg für den Film, den wir heute besprechen, eben Ride Lonesome, weil darum geht's nämlich genau auch in diesem Film. Also Randolph Scott spielt Ben Brigade, einen Kopfgeldjäger. Und Kopfgeldjäger haben ja auch immer so ein bisschen so kein gutes Image, so ein fragwürdiges Image. Ich muss bei den Kopfgeldjägern auch immer an diesen herrlichen Comic mit Lucky Luke denken, wo der ja noch nicht mal eine Suppe kriegt im Saloon, sondern schütten die dem die Suppe einfach vor die Füße. Erinnerst du dich?
Ja, natürlich erinnere ich mich.
Ja, weil die einfach so ein schlechtes Image hatten.
Wie ist unser absoluter Lieblingscomic noch? Da war er bei den Mounties auch, da war er bei den Holzfällern.
Ja, genau.
Wie hieß das? Muss ich mal ausleihen von dir, direkt heute wieder.
Ja, das können wir gerne machen. Das ist, wo die Daltons nach Kanada fliehen, genau. Ja.
Aber wie heißt der?
Ja, diese Blizzard. Der Blizzard heißt das Comic, genau so heißt diese Comic-Ausgabe. Also das ist der Blizzard dann einfach nur. Den können wir auch gerade mal dieses Comic empfehlen, aber auch der Kopfgeldjäger, wo nämlich auch der Hauptdarsteller aussieht und dieser Mann spielt in diesem Film witzigerweise auch mit. Lee Van Cleef ist dort auch wieder mal der Bösewicht. Den hatten wir jetzt ja schon in dem letzten Film auch als Bösewicht. Darauf war er einfach abonniert. Aber machen wir das Ganze mal der Reihenfolge nach. Also, Ben Brigade ist eben als Kopfgeldjäger.
Systematik ist unsere Stärke.
Ja, genau. Da müssen wir uns jetzt wieder ermahnen quasi so ein bisschen. Also, Ben Brigade ist eben Randolph Scott und er ist Kopfgeldjäger. Dessen Frau wurde ermordet. Und er hat sich als im Falle ausgedacht, dass er den jüngeren Bruder Billy John, den jüngeren Bruder des Mörders seiner Frau Frank John, aus der Reserve locken will, indem er eben Billy John verhaftet, ne, und nach Santa Cruz bringen will, um ihn dort dann hängen zu lassen. Er weiß, dass das der Bruder, der jetzt auch in dem Fall von Lee Van Cleef gespielt wird, natürlich verhindern will, dass sein jüngerer Bruder getötet wird und ihm deswegen natürlich auf die Fährte kommt.
Ja, und das ist alles Eindruck. Wir haben das ja so verteilt, wie gesagt, das ist hier alles zu 150%ig geplant, was wir hier reden. Also es ist, das müsst ihr euch vorstellen, im harten Licht der Wüstensonne, diese ganzen Geschehnisse, die mein Sohn beschrieben hat, und diese Sonne, die wirft harte Schatten. Und wir sehen erstmal sehr viel Landschaft, und in der Landschaft bewegt sich winzig klein unser Protagonist. Und er reitet durch eine karge, felsige Wüstenlandschaft, die so zerfurcht ist wie Brigades Visage.
Genau. Das ist vielleicht ganz gut geschildert, wie der Film anfängt, und dann in dieser kargen Wüstenlandschaft trifft er eben auf diesen jüngeren Bruder, den ich gerade beschrieben habe, dargestellt von James Best. Das ist dieser Billy John, der eben den älteren Bruder hat, der heißt Frank John, und das ist der Mörder von der Frau von Ben Brigade, damit ihr das nochmal klar jetzt ein bisschen vor Augen geführt kriegt. Und diesen jüngeren Bruder Billy John nimmt er jetzt fest und will ihn dann vor Gericht bringen in Santa Cruz. Unterwegs ist es dann so, dass ich ihm noch, also Ben Brigade ist dann unterwegs mit Billy John, und ihm schließen sich noch so zwei zwielichtige Figuren an. Auch zwei, der eine heißt Sam Boone, gespielt von Pernell Roberts, zu dem sagen wir gleich noch ein bisschen mehr, und dem jungen Wes, gespielt von James Coburn. Pernell Roberts kennen Western-Fans unter euch natürlich aus der Serie Bonanza, wo er den mittleren Bruder gespielt hat, Adam. Ja. Und James Coburn ist euch natürlich auch vor allem, das war seine erste Rolle, das ist ganz interessant, das führe ich ganz kurz noch aus. Der ist dann in seiner ersten Rolle nämlich zu sehen, der war natürlich später dann auch ein A-Schauspieler, das ist schon geworden, der hat dann mitgespielt in den glorreichen Sieben beispielsweise. Steiner, das Eiserne Kreuz und auch Wasserloch Nummer 3. Aber mein Vater wollte, glaube ich, noch was zu Bonanza ergänzen.
Ja, Bonanza, weil du ja gerade davon gesprochen hast, dass das allen Western-Fans bekannt ist. Ich bin ja erwiesenermaßen Western-Fan, habe Bonanza aber immer gehasst.
Ja. Ich erfreulich. Als Kind hast du es ja trotzdem geguckt, ja, weil es nichts anderes gab. Ne? Es
gab nichts anderes und ich freute mich immer über die Titelmelodie. Aber danach, innerhalb von 3 Minuten, da machte sich doch Enttäuschung breit und Langeweile und so weiter. Naja, okay, man wusste ja, ich glaube, das lief immer sonntags, man wusste ja, Montag droht wieder die Lehranstalt.
Also die Schule damals noch, damals, ja genau.
Ja, da muss man ja wieder hin, da war das dann alles noch besser, als an die Schule zu denken und die Hausaufgaben, die man wieder nicht gemacht hat, aber an sich furchtbar.
Ja, also wirklich, ich konnte es wirklich nie da was irgendwas mit anfangen. Ganz du hast mir ab und zu
Indianer auftaucht, ja. Ne, die sahen aus wie hier aus einer kölschen Karnevalsveranstaltung.
Ja, total, wirklich, also es waren wirklich so die Indianer vom Rudolfplatz so ungefähr, weißt du, wie so ein Karnevalsverein.
Pernell Roberts, also Adam war ja noch der halbwegs coole dabei von den Brüdern. Ne?
Genau, und der spielt da eben diesen Sam Boone, also einen von diesen Typen, die Ben Brigade eben da in der Wüste kennengelernt. Und die tun sich zusammen, weil eben Sam Boone, a.k.a. Pernell Roberts und eben James Coburn wollen eben diesen Billy John auch haben, weil wenn sie Billy John ausliefern, würden sie eine Amnestie kriegen, weil sie sind nämlich selber Verbrecher und dann würden ihre Verbrechen quasi, sag ich mal, aufgelöst werden und sie wären endlich wieder freie Männer und könnten eine Farm gründen, weil das ist ihr großer Traum. Sie wollen eigentlich ein anständiges Leben führen, diese beiden.
Sehr ungewöhnlich.
Ja. Und wollen eben deswegen auch diesen Billy John haben. Und da aber Ben Brigade Hilfe braucht, weil nicht nur Frank John, der ältere Bruder, ihn jetzt auf den Fersen ist, was er ja auch gewollt hat, sondern auch noch Indianer, die nämlich, und das kommt auch noch dazu, eine Frau gerne heiraten wollen, also der Indianerhäuptling will eine Frau heiraten, die auf einer alten Poststation natürlich lebt, die nehmen sie dann auch noch mit. Diese Indianer spielen aber witzigerweise auch nur eine ganz kurze Rolle. Ne? Es gibt einen kurzen Kampf mit den Indianern und dann tauchen die auch nicht mehr auf. Was ich wieder darauf schiebe, dass B-Western ja auch nur einen gewissen Zeitrahmen hat. Und ich glaube, deswegen konnte man das nicht weiter ausführen mit den Indianern. Das spielte nur eine ganz kurze Rolle, ne?
Ja, vielleicht standen die da noch rum, von der letzten Filmproduktion noch.
Ja, ne? Also Mescalero-Apachen hat man da noch versucht mit einzubauen. Aber da auch, und das hatten wir jetzt in den 3 Filmen davor, also auf jeden Fall bei Fort Dobbs auch wieder, und es gibt das ja in so vielen Western, wir haben auch Hondo da schon mal erwähnt mit John Wayne, schon wieder eine verlassene Poststation, in der eine einsame Frau ist. Wie oft wird das bitte benutzt? Ja, sowohl, und dann diese einsame Frau wartet natürlich auf ihren Mann und natürlich ist dieser Mann auch wieder umgebracht worden von den Indianern, nur das weiß sie noch nicht.
Ja, die Poststation, die vermutlich auch noch von dem Film, der da rumstand, der irgendwie kurz vorher gedreht worden ist. Ich wollte noch was sagen, natürlich nicht geplant, zur Musik, weil die Musik, was ist, die fand ich wirklich, es fing, also die Titelmelodie war sehr dramatisch und sehr düster.
Ja.
Das hat mich schon ein bisschen verstört. Und ich dachte, nee, das scheint ja irgendwie doch auf ein ernsthaftes Unterfangen hinauszulaufen. Aber es gibt 2 Themen, diese dramatisch düstere und dann gibt es aber auch eine lange, ich weiß nicht, ob mein Sohn das schon erzählt hat, ich habe zugehört, aber es wird auch viel gesprochen in dem Film. Manchmal haben wir es schon zusammen, uns haben wir das schon abgeglichen, manchmal auch für unseren Geschmack vielleicht sogar ein bisschen zu viel, obwohl der Film nur 45 Minuten hat. Es gibt aber eben während dieses langen Rittes durch die beschriebene Felsenwüste, gibt es eben auch ein anderes musikalisches Thema und das ist heiter, entspannt und dann doch wieder so, dass mir das dann, ich will nicht sagen besser gefällt, aber es hat einfach diese beiden Themen. Und das zweite Thema ist dann doch schon typischer.
Ja, was mir da gerade spontan so einfällt, wir könnten natürlich auch mal gucken, ob wir solche Musikstücke finden bei Spotify und Co. Und dann machen wir eine Playlist zu unserem Podcast. Dann könnt ihr euch das auch mal anhören, wenn es diese Filmmusik gibt, wenn wir die finden. Das könnte ich ganz gerne machen, genau, das ist kein Problem. Aber die Handlung bis dahin ist eben so, dann haben die sich zu dritt zusammengetan und reiten eben nach Santa Cruz. Unterwegs müssen sie dann auch noch gegen diese Mescalero-Apachen kämpfen, sind dafür an so einer verlassenen, in so einem verlassenen Haus mitten in der Wüste, wie du gerade auch schon so schön schön gesagt hast, der ganze Film spielt übrigens draußen. Es gibt überhaupt keine Innenaufnahmen, was dem Ganzen echt eine tolle Atmosphäre gibt. Also die Wüste bei Nacht wird gezeigt, die Wüste im Tag wird gezeigt, der Indianerangriff wird gezeigt. Eigentlich nicht, genau, eigentlich nicht. Und was wir eben meinten, um das auch nochmal für euch, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, nochmal ein bisschen zu veranschaulichen. Also ihr müsst euch vorstellen, in der Hälfte des Films ist man eben auf diesem verlassenen Gebäude da quasi in der Wüste und dann kommt dieser Angriff der Mescalero-Apachen und dann wird aber davor und danach relativ viel gesprochen. Das ist das, was mein Vater auch gerade meinte. Also man unterhält sich über allerlei Dinge. Eben die beiden Sam Boone und Wes, also Pernell Roberts und James Coburn, unterhalten sich darüber, wie sie wohl an diesen Billy John kommen könnten und dass es ja wohl so ist, dass Ben Brigade, auch warum der wohl so langsam reiten würde, das würde ja wahrscheinlich daran liegen, dass er wollte, dass Frank John, also der ältere Bruder, sie noch einholt, damit es eben zum Shootout kommt, weil ihr müsst nämlich wissen, dieser Frank John hat Ben Brigades Frau gehängt und das ist die große Rache-Story. Ne? Also das Ben Brigade will quasi den Mord an seiner Frau rächen und so nutzt dann eben diesen Billy John, den kleineren Bruder, als Lockvogel. Das wollte ich damit sagen. Genau. Wollen wir verraten, wie der Film ausgeht oder lassen wir das wieder offen?
Nee, das verraten wir natürlich nicht.
Ja. Das verraten wir an der Stelle nicht. Was wir aber gerne noch machen würden oder auf jeden Fall jetzt noch machen, ist, dass wir auch ein bisschen noch über die einzelnen Schauspieler natürlich reden wollen. Also natürlich vornehmlich erstmal vielleicht ein bisschen was zu Randolph Scott selber. Also Randolph Scott, der ist noch, und das fand ich richtig spektakulär, sowas liebe ich aber auch, der ist 1898, deswegen erwähne ich das an der Stelle auch mal, noch geboren, also wirklich noch im 19. Jahrhundert, noch nicht mal im 20. Jahrhundert geboren und ist 1987 gestorben. Und man kann wirklich sagen, der ist eine so der prägendsten Figuren gewesen, dieses klassischen Hollywood-Westerns, der aber sich immer im B-Bereich eben ansiedelte. Also in A-Western hat er, glaube ich, meines Wissens nach nie so richtig mitgespielt. Ich glaube auch nicht in Nebenrollen, oder? Hast du ihn da mal irgendwo gesehen?
Nee, ich kann mich nicht erinnern.
Ich kann mich auch nicht erinnern. Also er war eigentlich immer Hauptdarsteller in so Filmen. Geboren wurde er in Virginia vielleicht ganz kurz und hat eben schon in den 1930ern seinen Durchbruch gehabt in Western-Filmen und hat dann eben über die Jahrzehnte sich zu so einer Ikone des Genres entwickelt. Was ich ganz spannend finde, ist, dass der mal in einer Art WG zusammen mit Cary Grant gewohnt hat. Wusstest du das?
Ja, das
die beiden galten als sehr sparsam. Ihm wurde auch ein bisschen so eine homosexuelle Romanze angedichtet. Das soll aber nicht gestimmt haben. Ja, oder homoerotisch. Auf jeden Fall, das soll aber nicht gestimmt haben, sondern die beiden wollten einfach ihre Gage möglichst schlau sparen und haben deswegen in einer WG gewohnt. Aber das hast du hier auch nochmal aufgeschrieben.
Ja, Randolph Scott war einer, der glaubt man gar nicht, hätte ich nicht gedacht, weil er gehört ja nicht zu den A-Schauspielern. Er war einer der reichsten Schauspieler Hollywoods, weil er hat sein Geld zusammengehalten und dann diese
Immobilien auch gemacht, habe ich gelesen.
Ja, ne? Ja, verschiedene Geschäfte und dann auch diese, wahrscheinlich war diese, ja, also den Höhepunkt seiner Karriere, auch seiner künstlerischen Anerkennung, den erreichte er wirklich mit diesen Filmen, die Julius gerade genannt hat.
Ja.
Ne?
Ja, also diese fünf Filme.
Da war er über 60 schon.
Ja, deswegen habe ich auch nochmal genau erwähnt, nämlich, weil das müsst ihr euch natürlich auch vergegenwärtigen, 1898 geboren. Der Film, den wir heute besprechen, war 1959. Das heißt, der Mann war da schon 61 Jahre alt, als er diesen Film gemacht hat. Aber das mit Cary Grant wollte ich an der Stelle auch noch erwähnen, einfach für sein Privatleben, weil das fand ich sehr witzig, um dass die eben beide waren ja wirklich... Cary Grant verdiente auch viel Geld als Schauspieler, dass sie aber das noch gemacht haben, um eben Geld zu sparen, fand ich ganz lustig. Vielleicht nochmal die Besonderheit in seiner Rolle hier, in diesem Film, also auf eigene Faust, Ride Lonesome, war eben, dass er hier natürlich das, was er immer gemacht hat in diesem Noon-Cycle-Film, hat er jetzt immer so gemacht, er hat immer diesen wortkargen, aber entschlossenen Antihelden gespielt. Das Wichtige ist hier die Betonung des Antihelden, würde ich sagen, weil es ist ja schon ein bisschen gemein, ne, jemanden festzunehmen, der eigentlich nichts getan hat, weißt du, so, um jemanden anders zu töten. Ne? Das ist jetzt nicht so, die Polizei würde es jetzt nicht so machen, sage ich mal. Aber er hatte eben immer dieses Image dabei, also Randolph Scott eben als harter, moralisch aber trotzdem ein bisschen komplexer Western halt, also nicht nur gut.
Innerlich eben kaputt. Also mit den Handlungen, ich habe ja die Gründe erklärt, habe ich es jetzt nicht so, aber ich kann mich dafür an einzelne Sätze, auch Bilder erkennen, ihr werdet meinen Sohn auch kennen, aber wird er sich auch alles merken, wird er auch alles mitkriegen, aber das ist halt mein Schwerpunkt, zum Beispiel solche Sätze wie: Es gibt Dinge, um die kann ein Mann nicht herumreiten.
Wieder ein schönes Zitat, ja.
Oder ein Mann braucht einen Grund, um in dieses Land zu reiten. Oder wir sind schon so weit gekommen, da können wir nicht mehr zurück.
Ja, das sind so Sachen, ja. Auch so ein bisschen Phrasen, aber es ist natürlich sowas, was natürlich bei einem B-Western auch immer erwartet wird.
Wenn man will, durchaus von philosophischer Tiefe, Und das ist auch so ein Problem. Ich denke dann sehr über solche Sätze nach und verpasse dann die eine andere Handlung.
Ja, aber das machst du ja.
Das versuche ich auf jeden Fall immer, euch so gut wie möglich zu erklären, in was es in diesem Film geht. Ich versuche das auch an einzelnen Szenen festzumachen, wie jetzt eben diesem verlassenen Haus da in der Wüste oder dieser verlassene Farm, wo dann dieser Shootout mit den Mescalero-Apachen passiert ist, habe ich das so ein bisschen versucht. Wir ergänzen uns da immer an diesen Punkten. Aber was wir natürlich auch machen wollen, das ist ganz wichtig, wenn man diese Filme bespricht. Also es wird vielleicht auch nicht der einzige Film sein, den wir von Randolph Scott noch besprechen. Deswegen ist halt die Erwähnung von Bud Boettiger. Ne? Also ja. Bud Boettiger ist wirklich der Mann für diese Filme gewesen. Du hast gerade schon den Stapel hier parat mit anderen Filmen, haben wir ja gerade schon erzählt, wo der überall mitgewirkt hat. Die werden wir uns auch noch angucken. Aber wir wollen ein bisschen was noch über Bud Boettiger auf jeden Fall sagen. Also, der war vor allem bekannt für eben diesen düsteren, du hattest es Anfang ja schon erwähnt, minimalistischen Western. Und die Filme waren oft so ein bisschen moralisch ambivalent. Ne? Also es gab immer so, man war nicht nur gut, aber auch nicht nur böse, das gab es nicht. Und er hat eben immer darauf gesetzt, so einen starken Charakter zu haben. Und den hat er vor allem Randolph Scott meistens gefunden.
Ja. Du musst doch den Bird Kennedy erwähnen, der die passenden Drehbücher dazu hatte.
Genau, der hat die passenden Drehbücher dazu geschrieben. Und so haben die eigentlich, waren die so ein bisschen so ein Triumvirat, ne? Aus diesen dreien. Ne? Die haben das immer zusammen gemacht, oder?
Das habe ich so verstanden, ja. Komischerweise, der erste, wenn nicht überhaupt der erste, aber der erste bekannte Film, den Boettiger gedreht hat, das war ein Torero-Film. Hast du das auch so in Erinnerung?
Ich habe das gelesen, aber ich habe nicht gelesen, was da genau ging. Hast du das im Kopf?
Nein, aber der vielleicht sogar noch 40er Jahre, weiß ich nicht.
Ja. Der hat auf jeden Fall auch schon sehr früh angefangen. Wollen
wir nicht empfehlen. Also, fiel mir nur so ein, das ist ganz, fand ich jetzt für seine spätere Karriere erstaunlich, dass man da mit einem Torero-Film anfängt, aber das nur nebenbei.
Ja, aber auch interessant. Und was er, mit wem er ganz oft zusammengearbeitet hat, habe ich auch noch hier gelesen, das war der Kameramann Charles Layton Jr. Und mit dem hat er auch bei Eigene Faust wieder zusammengearbeitet und der hat eben genau das geschafft. Also dieser ganze Film, müsst ihr euch vorstellen, spielt ja komplett drauf. Es gibt keine Innenaufnahmen und er hat es mit der Kamera wirklich geschafft, diese ja doch wirklich atemberaubende Wüstenlandschaft einzufangen in diesem intensiven Nahaufnahmen, ne? Indem er wirklich diese Felsenlandschaft, wie du es ja schon so schön gesagt hast, immer gut zeigt, ne? Und man eben auch so ein Gefühl dafür kriegt, also es ist einsam, ne? Es ist sehr einsam, aber gleichzeitig eben auch bedrohlich.
Ne? Ja, der Mensch schrumpft auf seine Bedeutung als ein Getriebener und weniger als ein Handelnder, wenn ich das so ausdrücken darf.
Genau, also und nicht nur bedroht er sich gegenseitig, ne, der Mensch in diesem Film, sondern ist auch von der Natur gleichzeitig bedroht, weil jeder weiß, wenn die Wasserflasche leer ist in der Wüste, ist sie leer, du wirst kein Neues finden. Ne? Das machen die sehr gut in diesem Film.
Ja, ich glaube, diese Bemerkung jetzt von mir, die hätte Bud Boettiger gar nicht gemocht. Ich könnte jetzt, wenn das passt, ich jetzt die Geschichte erzählen. Da hatte er mal ein Interview mit beflissenen Studenten und die fingen dann an, da rumzuinterpretieren. Habe ich ja gerade mir auch mal erlaubt. Wo der zum Beispiel, da gibt es eine Szene, ich glaube, sogar in diesem Western, in der es darum geht, dass Ben Brigade, also Randolph Scott, von Indianern umringt, die umkreisen ihn. Ich glaube, das war in diesem Film und er steht da in der Mitte und wehrt sich gegen diese Indianer. Ja. Und dann meinten eben die Filmstudenten, ja und genau das müssen wir doch sicherlich so verstehen, großer Meister, dass da müssen wir doch den Helden als Torero, den Brigade als Torero sehen und ringsherum, das sind dann die Zuschauer stellvertretend durch die Indianer in der Arena.
Oder der Stier, ne, gegen den er kämpft.
Der Stier oder der Torero und das Publikum drumherum, das ist das Publikum in der Stierkampfarena. Und hat der Boettiger nur gelacht und so, ja, ich kann euch sagen, was das ist. Da handelt es sich um einen Helden, ein Schießhelden, ein Kopfgeldjäger, der steht in der Mitte da und wird umringt von Indianern und die wollen ihn töten.
Das kann man so sagen. Ich mag das ja, wenn Künstler und Regisseure sind ja auch Künstler auf jeden Fall, da nicht so viel reininterpretieren wollen in ihre Filme. Aber ich finde trotzdem, dass man merkt, dass diese Partnerschaft zwischen Schauspielern und Regisseuren total wichtig ist, weil die sich gegenseitig dann doch stark also gutes Tandem binden können. Und ich glaube, Randolph Scott, und das hat man auch überall gelesen, und Bud Boettiger haben in diesen fünf Filmen eben auch tatsächlich das Beste aus sich gegenseitig rausgeholt einfach. Und deswegen sind diese Filme auch bis jetzt, und damit greifen wir vielleicht ein bisschen vor, aber gehören einfach mit zu den besten B-Western, die es so gibt, ne?
Ja, ich glaube auch, dass diese Darsteller, so wie Boettiger, Darsteller nicht, Regisseure und so weiter, Drehbuchautoren und so, die haben das alles schon im Wesentlichen gewusst. Aber sie wollten halt nicht drüber reden und die Filme als das stehen lassen, was sie sind, als vielleicht gar nicht sind. als Handwerkszeug, ja, hinter dem nicht viel Überlegung steht und so. So ganz kaufe ich denen das nicht ab. Aber im Grunde, so wollen wir es auch halten. Ne? Wir wollen hier kein intellektualisiertes Geschwafel von uns geben. Wir sagen das ehrlich, wie wir das finden, mhm, und lassen die großen Worte weg. Aber ab und zu erlauben wir uns das dann auch mal. Ne? Aber sehr viel zurückhaltender als diese erwähnten Filmstudenten.
Dann kann man ja auf jeden Fall abschließend festhalten zu Bud Böttiger, dass er eben eine Überinterpretation, sagen wir es mal so, von seinen Filmen eher ablehnte. Also er war jetzt nicht der Freund davon, da mehr reinzudeuten, als es am Ende für ihn auch gewesen ist. Nämlich einfach ein Unterhaltungsfilm, der schon eine gewisse Tiefe aber hat, was eben, wenn man will, aber und ich, wie ich auch finde, also ich zum Beispiel, der hat jetzt mehr Tiefgang als der Film, den wir letztes Mal besprochen als haben, Django. Ein Mann allein oder eben auch als Django. Ja, genau, kann man auch so sagen, genau, oder eben auch als Django. Wir wollen im Abschluss nochmal dazu kommen, was eben, das machen wir immer, das kennt ihr jetzt schon von uns, was diesen Film eben auch besonders macht und natürlich, ob wir diesen Film jetzt bewerten tun wir ihn sowieso, aber ob wir ihn auch empfehlen wollen und wir werden natürlich dahingehend auch nochmal kurz darauf eingehen, auf die DVD-Veröffentlichung. Damit kennt mein Vater sich vor allem gut aus. Ja. Das machen wir gleich. Aber mein Vater hat noch ein herrliches Zitat aus diesem Film von Sam Boone, der angesprochene Pernell Roberts, der eben im Laufe dieses Films, das muss man auch noch erwähnen, natürlich ein Auge geworfen hat auf die Leiterin dieser Postkutschenstation, gespielt von Karen Steele, die einem jetzt aber nicht bekannter geworden ist aus anderen Rollen. Ich kenne die jetzt tatsächlich, ich habe über die nicht herausgefunden, groß, dass sie jetzt noch weiter einen anderen Film mitgespielt hat, aber dieses Zitat müssen wir auf jeden Fall noch bringen und das macht mein Vater jetzt.
Ja, es ist ein Tipp für alle Womanizer. Es geht so: Sieh dir das Brandzeichen genau an, damit du sicher gehst, dass du nicht auf fremden Weiden grast.
Was könnte mit dem Brandzeichen gemeint sein? Was glaubst du, was ist das?
Ich habe keine Ahnung.
Es könnte also wahrscheinlich die Anspielung darauf gewesen sein, dass diese Frau von der Poststation ja auf ihren Mann wartete. Möglicherweise. Der aber, und das ist jetzt kein großer Spoiler, natürlich nicht wiederkommt. Genau. Und Sam Boone dann diese Weide ja in Zukunft begrasen wird. Das werdet ihr aber alles sehen, wenn ihr euch den Film mal anguckt. Und jetzt ist ein guter, das ist, glaube ich, eine gute Überleitung dazu, wie dieser Film veröffentlicht wurde. Weil da haben wir jetzt im Gegensatz zu Ein Mann allein nämlich eine wirklich richtig schöne Veröffentlichung von einem richtig bekannten deutschen Filmverleih, ne? Oder nicht Filmverleih, sondern Filmdienst, oder wie nennt man das Ganze? Produktionsfirma ist es eigentlich auch, ne? Ja, wie heißen die?
Also, ich wusste das eigentlich auch mit dem Brandzeichen, aber ich dachte, ich darf das nicht verraten. Aber jetzt zu meinem Auftrag. Also, es ist eine herrliche Farben, eine DVD, aber in der Qualität einer Blu-ray. Ich könnte das wirklich gar nicht unterscheiden. Ich habe nochmal nachgeguckt, ist das jetzt wirklich nur eine DVD? Es ist wirklich wundervolle Farben von Kochfilms. Das werden Leute, die sich mit Western und insbesondere mit B-Filmen beschäftigen und die vielleicht auch wie ich sogar sammeln. Ich habe die gerne physisch im Regal stehen und gucke mir auch gerne die Hüllen an und die Begleittexte und so weiter. Ich finde das einfach schön, als das irgendwo, naja, okay, ich leg ja auch gerne Schallplatten auf, als das irgendwo runter weg zu streamen. Also von Kochfilms und über die Bildqualität habe ich genug gesagt. Es gibt ein Begleittext, der jetzt für uns beide weniger, weil wir kennen uns ja aus, aber wenn man so gar keinen Zugang hat, ist das auf jeden Fall hilfreich zu lesen. Und dann gibt's noch eine Inhaltsangabe aus einem damaligen deutschen Kino-Begleitheft und so. Also es lohnt sich, ist auch erschwinglich, es lohnt sich auf jeden Fall, ist aus der Reihe Kochmedia Western-Legenden, diese DVD zu erwerben.
Und ich habe auch gerade gesehen, auch sehr schön gemacht, das sieht aus wie so ein kleines Buch, müsst ihr euch das vorstellen. Ja. Wir machen aber auch ein Foto und werden das bei Instagram, weil ihr findet uns übrigens, kleine Werbung am Rande, auch bei Instagram unter den B-Western-Sheriffs.
Mit einem neuen, wie heißt das, einem neuen Logo?
Genau, oder? Wir haben auch ein neues Logo, das werden wir auch noch online stellen. Also diesen Icon, den man oben sieht, den werdet ihr auch jetzt bei Spotify und bei Instagram sehen. Aber was ich noch kurz zu der Veröffentlichung kurz sagen wollte, ganz kurz nur, sieht man einen Sheriff-Stern noch drauf und das ist die Nummer 59. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Ist das eine Reihe? Also gibt es dazu, ist das quasi die 59. Veröffentlichung von ganz vielen DVDs und sind das alles Western?
Ja, das ist eine Reihe, das ist hier Nummer 59, ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich habe mal neulich mal nachgeguckt, man kann komplett die Filme alle erwerben, ich glaube, ich weiß aber wirklich nicht, wie viel. Für 1.200 Euro, ja, da kannst du die alle, jeden einzelnen Film, kannst du das komplett en bloc kaufen. Ich habe das dann mal ausgerechnet, das wäre dann immer noch pro DVD, selbst in der, wenn du die komplett kaufst, ein Einzelpreis von über 20 Euro gewesen. Also die sind schon begehrt, zumal die Reihe jetzt auch eingestellt worden ist. Ich sag mal, dass da gibt es vielleicht 80 eigene Filme oder so, aber das kann ja jeder selber recherchieren. Mhm. Was ich noch erzählen wollte, wie ist das eigentlich mit der kleinen Zeichnung?
Ist die
da schon drin?
Ja, die ist da drin.
Ja, weil Fatih hat auch gezeichnet.
Genau. Mein Vater hat nämlich, und das sage ich gleich kurz am Anfang, wir haben unser erstes Bild mit der KI entwerfen lassen, also von der KI entwerfen lassen und haben uns dann gedacht, nee, das können wir doch noch ein bisschen besser. Ja. Und dann habe ich dich angestiftet und habe gesagt, komm, zeichne mal was. Und du hast jetzt was Schönes gezeichnet, was wir jetzt als neues Logo verwenden werden. Also,
damit man auch weiß, wie wir aussehen
möchten und wie wir uns unterhalten als Cowboys. Also guckt euch das gerne an und schreibt uns da auch gerne mal, gerne per Instagram als DM oder eben über unsere E-Mail-Adresse bwesternsheriffs@gmail.com über unseren bekannten Pony Express, wie ihr das Ganze gefunden habt. Das würde uns total freuen und auch an der Stelle nochmal vielen Dank auf jeden Fall für eure ganzen Rückmeldungen, die ihr uns gegeben habt, welchen Film wir als nächstes besprechen sollten. Da auch nochmal ganz kurz, wir hatten ja für euch zur Auswahl gestellt, entweder Sacramento, auch mit Randolph Scott, oder eben Die Höhle der Gesetzlosen. Problem war, in der kurzen Zeit haben wir es nicht geschafft, dass ich mir die DVD von meinem Vater ausleihen konnte, deswegen habe ich bei YouTube geguckt, aber Sacramento gibt es nicht bei YouTube. Und Die Höhle der Gesetzlosen habe ich gefunden, aber nur auf Türkisch. Und da ich dem Türkischen nicht mächtig bin, habe ich gedacht, das lasse ich mal aus. Jetzt habe ich die beiden Filme hier liegen und jetzt werden wir es nachliefern. Das Witzige ist, dass es genau 50-50 gewesen ist. Also die einen haben sich gewünscht, Die Höhle der Gesetzlosen, die anderen haben sich Sacramento gewünscht. Deswegen würde ich sagen, wir beschließen jetzt, mit welchem Film wir weitermachen. Das verraten wir aber natürlich erst am Ende der Folge, weil wir wollen natürlich erst davor noch Ride Lonesome jetzt komplett abschließen. Mit der letzten Frage, was, und das kennt ihr auch schon von uns jetzt, und das werden wir auch immer in den Folgen machen, was macht diesen Film jetzt wirklich besonders und würden wir ihn empfehlen, dass ihr euch den mal anguckt? Mein Vater fängt an.
Ach.
Ja. Dann fangen wir mit den Charakteren an. Fandst du die besonders oder würdest du sagen, das ist schon ein bisschen was anderes als jetzt auch im Vergleich zu Fort Dobbs und Ein Mann allein?
Ja, also schon. Also was die Filme, es waren ja nur zwei bisher. Wie viel haben wir gemacht?
Zwei Stück, ja.
Zwei Podcasts haben wir gemacht. Also da finde ich, vermutlich gibst du mir recht, da gibt es doch eine gewisse psychologische Tiefe. Ja, ne? Weniger beim Haupt, obwohl nee, eigentlich auch beim Hauptdarsteller auch, wird zwar nichts angesprochen, man kann diesem Gipsgesicht ja auch nichts entnehmen, aber dafür reden die anderen Kleinkriminellen, die reden ja eine Menge, die beiden. Ja, stimmt, ja. Und da kann man doch schon sagen, das ist psychologisch interessant. Scotts Charakter ist natürlich eine gebrochene Figur, wie immer in seinen Filmen, bis auf einen, da gibt es noch einen, haben wir nicht genannt, der heißt Buchanan, okay. Hab ich noch nicht gesehen, ist aber auch einer aus der Reihe, den haben wir jetzt nicht genannt, weil da hat Bert Kennedy nicht das Drehbuch geschrieben und so weiter, aber das ist jetzt auch wirklich nicht interessant. Also Scott spielt das, was er immer spielt, der muss ja auch nur sein Gipsgesicht hinhalten und dann ist man, wenn man das möchte, ist man dann schon gefesselt. Ne?
Ja.
Also das ist schon ein Unterschied zu den Streifen, die wir bisher besprochen haben.
Und was es auch so ein bisschen wie bei Ein Mann allein fand ich war, weil man hat jetzt nicht auf die großen Massenszenen, obwohl doch bei Ein Mann allein hatte man diese Lynch-Szenen, das waren ja Massenszenen, aber bei dem Film jetzt, also auf eigene Faust, Ride Lonesome, hat man nicht so auf diese Massenszenen gesetzt, sondern es ist mehr so ein Kammerspiel, genau wie du gerade richtig sagtest, und wollte mehr so eine Dynamik zwischen den wenigen Figuren entwickeln. Ne? Also man hat sich im Prinzip ja auf fünf Figuren geeinigt und zwischen denen wollte man das machen. Ja,
im Hintergrund während dieser zahlreichen Gespräche, dann eben diese entspannte Easy Listening, Western-Melodie und so, das war angenehm zu verfolgen.
Genau, und durch ihre Kameraarbeit, über die haben wir auch schon gesprochen, also wir haben ja vor allem nur diese Wüstenaufnahmen, ich fand wirklich toll, dass nichts drinnen aufgenommen wurde, also man hatte keine Studioszenen, das fand ich richtig toll, hat man eben geschafft, so eine isolierende Atmosphäre, auch eben nur diese fünf Charaktere halt, die so isoliert darzustellen in der Wüstenlandschaft eben, und das passte eben auch so perfekt zu diesem Ben Brigade, der eben so unfassbar einsam einem ja auch die ganze Zeit vorkommt und auch bis zum Ende einsam bleibt. Also es ist tatsächlich nicht so in diesem Film wie in vielen Western, dass er auch die Frau am Ende noch kriegt. Nein, er hatte diese eine Frau, die hat er verloren und er wird nie wieder eine neue Frau kriegen. Und das war auch völlig klar. Und deswegen fand ich es auch so toll, dass er bis zum Ende alleine geblieben ist und das hat man eben auch toll dargestellt. Also dieses Brigade ist eben innerlich zerrüttet und er bleibt es aber auch und er wird auch über den Film hinaus auch so alleine bleiben, genau.
Ja, das mag mein Sohn. Ich hätte es ja anders auch gern gesehen, aber ist egal.
Das fand ich besonders an diesem Film, weil hast du eben nicht immer so. In den Western davor, sowohl Fort Dobbs als auch eben Ein Mann allein, hat der Hauptdarsteller auch immer am Ende noch die Frau gekriegt. Und das ist der in diesem Fall nicht so gewesen. Das war mal, er bleibt einsam, er ist am Anfang des Films einsam und er ist am Ende des Films einsam. Aber sein Rachedurst ist gestillt, das kann man sagen. Du wolltest noch gerade sagen, wir haben ja im letzten Film gehabt True Color, eine nicht so tolle Bildqualität, muss man sagen. Und jetzt sagen wir CinemaScope.
CinemaScope, Technicolor und das dann eben auch so toll dargeboten.
Genau, das muss man auch wirklich sagen, das sind die satten Farben, die wir beide sehr mögen und die einen auch einfach glücklich machen, wenn man sieht, wie gelb dieser Sand wirklich in der Wüste ist und wie bunt das Hemd des Hauptdarstellers.
In unserer Punkteverwaltung fließt das doch auch ein, oder?
Genau. Ne? Damit kommen wir zu unserem letzten Punkt, also dem Schluss, wie wir es immer so schön aufschreiben, Zusammenfassung von Eigene Faust haben wir gerade gemacht. Es gibt eben nicht so viele Schießereien, das macht das Ganze aber nicht unansehnlich. Es ist einfach ein schönes Kammerspiel, wie du so schön gesagt hast, zwischen den Einzelcharakteren. In der Mitte wird ein bisschen länger gesprochen, aber ich muss auch sagen, nicht so belangloses Gelaber. Ne? Also eigentlich ist es schon ein Gespräch.
Es geht, schöner Musik.
Genau, man versucht ja eben den Plan, also die beiden Sam Boone und Wes versuchen ja den Plan von Ben Brigade für uns als Zuschauer zu entschlüsseln. Was hat der vor? Mhm. Das wird eigentlich da vorangetrieben. Es wird auch nicht so viel geplänkelt mit der Frau, ist jetzt auch nicht, also nicht wie bei Ein Mann allein. Das fand ich auch sehr viel besser. Und deswegen komme ich, glaube ich, auch schon ziemlich schnell zu meiner Bewertung. Ihr wisst ja, wir geben im Kontrast zu dem klassischen Western Lexikon 5 Sterne maximal. Für den letzten Film habe ich nur 2,5 gegeben, Ein Mann allein. Da war ich nicht so glücklich mit dem Film. Mhm. Aber heute mache ich 4 Sterne von 5.
Ja.
Für auf eigene Faust, Ride Lonesome. Hat mich einfach überzeugt. Ich fand es auch filmhistorisch, waren viele Sachen drin, die interessant sind. Also zum Beispiel der erste Auftritt von James Coburn, über den haben wir ja auch gesprochen, der eben aus Wasserloch Nummer 3 dann bekannt wurde, unter Steiner das Eiserne Kreuz. Oder eben auch Billy the Kid, ne? Den Film hat er auch noch gemacht. Ja. Ne? Also wirklich sehr bekannte große Kinofilme dann auch. Das fand ich sehr interessant. Ich fand interessant, auch mal Pernell Roberts zu sehen von Bonanza, dass der auch mal richtige Filme gemacht hat. Das fand ich auch interessant, nicht nur diese scheußliche Bonanza-Serie. Ja. Genau, das fand ich eben auch sehr schön. Und deswegen kriegt der Film von mir 4 von 5 Sternen. Mal gucken, was mein Vater vergibt.
Ja, ich sehe das genauso. Auch 4 von 5 Sternen mit der kleinen Einschränkung. Der Film hat nur 45 Minuten. Nee, der hat nur, ist ja noch ein bisschen kürzer als die andere. Er hat nur 70 Minuten.
Der ist richtig knackig, ja.
Ja, ich könnte auch 5 bis 5 geben. Manchmal, aber das kann auch daran liegen, dass ich den Film nur wirklich schon 3-mal gesehen habe. Ja. Da erschien mir zwischendurch die Laberei dann doch vielleicht ein bisschen lang. Also ich schließe mich meinem Sohn an.
Okay, dann sind wir beide bei 4 von 5 Sternen in dem Fall. Und jetzt kommt natürlich das Spannende. Wie machen wir weiter? Machen wir als nächstes Sacramento oder die Höhle der Gesetzlosen? Was? Du darfst entscheiden.
Ja, ich bin selber überrascht, dass wir irgendwas entscheiden heute. Also, ich habe jetzt so viel Spaß an, aber ich würde auch, also es gibt einen seltsamen Western, der heißt Höhle der Gesetzlosen, der spielt in der Tropfsteinhöhle. Jetzt haben wir doch 3 halbwegs seriöse Werke des B-Films besprochen, da würde ich mich für die Höhle der Gesetzlosen entscheiden.
Finde ich auch sehr gut, weil dann haben wir nicht direkt noch einen Randolph Scott-Film im Anschluss, sondern machen jetzt mal eine kurze Randolph Scott-Pause. Ja. Wie es dann weitergeht, werden wir auch sehen. Mir hat es auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es beim Zuhören auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die uns bereits gehört haben. Das sind nämlich gar nicht so wenige, wie wir vermutet haben. Das hat uns sehr gefreut. Also die letzte Folge haben wirklich sehr, sehr viele sich schon angehört, obwohl wir noch gar nicht bekannt sind. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Wenn ihr uns folgen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen über Instagram. Da heißen wir auch B-Western-Sheriffs, genau wie unser Podcast. Und wenn ihr noch Freunde der klassischen Mail seid, könnt ihr das auch gerne nutzen. Also die bwesternsheriffs@gmail.com. Und wie immer hat mein Vater, das letzte Wort, das karge letzte Wort, wie das in Western so machen muss. Was sagst du heute zum Abschluss?